Neben mir sitzt jetzt Christian Stock von der IC3W, verantwortlich für den Schwerpunkt US-Außenpolitik in alten Mustern. Ihr seid nicht für den Augenblick. Ich glaube, euer Augenblick dauert jetzt schon oder nicht in dem Moment 40 Jahre. Seit 1970 erscheint ist die erste Ausgabe der IC3W erschienen. Jetzt die März-April-Ausgabe ist die 317. Ausgabe, Christian Stock. Wie seid ihr auf den Schwerpunkt gekommen?
Nun ja, das ist ein Jahr Obama ist jetzt im Januar vorbei gewesen. Das war ja auch in der Presse und für uns natürlich auch mal ein Anlass, ein bisschen genauer hinzuschauen. Das Thema hatten wir vor 2003 schon mal vor ein paar Jahren. Damals war Bush eben noch der sehr umstrittene US-Präsident, um es freundlich zu formulieren. Und mit Obama waren ja auch und gerade in Ländern des globalen Südens sehr viele Hoffnungen verbunden. Und wir wollten mal gucken, was ist eigentlich übrig geblieben von diesen Hoffnungen.
Auf der einen Seite mit Hoffnungen verbunden, in der Bundesrepublik hauptsächlich, wenn ich mir immer so die Pressemitteilung des IPPNW angucke, die Frage der Abschaffung der Atomwaffen ist als eine positiv in seinem Programm vermerkte. Auf der anderen Seite war aber von vornherein, glaube ich, in Europa doch relativ klar, dass bei Obama in wesentlichen Grundlinien der Außenpolitik der bisherigen Regierung, die ja auch beide immer getragen werden von beiden großen Parteien im amerikanischen Kongress, den Demokraten und Republikanern, sich nichts ändern würde. Also höchstens taktische Verlagerung. Afghanistan zum Beispiel oder dass der Irak-Engagement auf ein niedrigeres Level runtergefahren wird, Afghanistan aber intensiviert wird. Was habt ihr euch denn jetzt angeguckt von diesen eigentlich doch vorher liegenden, schon eigentlich sich abzeichnenden Linien?
Ja, also wir haben uns einige Brennpunkte rausgesucht, nicht unbedingt die, die sowieso in allen Medien sind, wie insbesondere Afghanistan, auch teilweise Irak oder auch das Verhältnis zum Iran. Da liest man fast täglich was in den Tageszeitungen. Auch Haiti kam nicht zu knapp in den Zeitungen. Und wir schauen immer, dass wir tendenziell eher so ein paar Themen machen, die dann ein bisschen abseits gerade liegen. Also wir haben im Themenschwerpunkt eben das wechselhafte Verhältnis zwischen USA und Israel. Die sogenannte Israel-Lobby in den USA haben wir uns ein bisschen näher angeschaut. Dann das generelle Verhältnis zum Hinterhof Lateinamerika, ohne da jetzt ein spezielles Land in den Vordergrund zu stellen. Wir haben die Rolle der USA in Afrika als Thema gemacht und das Verhältnis USA und China, die zwei Supermächte, die auch Konkurrenten sind und trotzdem auf Kooperation angewiesen sind. Und last but not least haben wir ein Interview mit zwei marxistischen US-Linken, die die Politik von Obama kritisch einschätzen.
Unter der Überschrift der Obama-Effekt untergräbt die Linke.
Genau, also die haben schon die These vertreten in diesem Interview, dass die Hoffnungen, die auch und gerade von linksliberaler Seite an Obama gerichtet wurden, dass die dazu geführt haben, dass es zu einer gewissen Lähmung kam. Beispielsweise der Antikriegsaktivitäten. 2009 habe so gut wie keine vernünftige Antikriegsdemonstration in den USA stattgefunden, weil eben alle auf Obama gehofft haben.
Du selbst hast den, glaube ich, oder habt ihr das abgestimmt? Oder hast du den Artikel geschrieben, No, he can't?
Ja, die Editorials werden von uns, in dem Fall von mir, geschrieben. Genau. No, he can't, heißt die etwas knallige Überschrift. Die Generalthese fast aller Beiträge im Themenschwerpunkt ist, wir haben das gar nicht so bestellt, das kam wirklich von den Autoren so, dass Obama sehr hoffnungsvolle rhetorische Ankündigungen gemacht hat, dass auch ein Change in der Außenpolitik stattfände, dass aber wenig Konkretes bisher zumindest dabei rumgekommen ist an wirklich Verbesserungen in den Beziehungen zu anderen Ländern beispielsweise. Und unsere These ist jetzt ein bisschen, dass das nicht unbedingt das persönliche Versagen des Herrn Obama ist, sondern dass natürlich auch unglaublich mächtige Widerstände für jegliche Veränderung von Außenpolitik ihm entgegenstehen. Da ist zum einen eben die innenpolitische Konstellation, die Republikaner, die komplett mauern, die rechten Demokraten, die eigentlich auch im Verhältnis zum Beispiel zu Iran oder so durchaus die Bush-Linie geteilt haben. Es ist einfach so, Außenpolitik ist ja nicht nur in den USA, sondern auch beispielsweise in Deutschland ein Feld, wo unglaublich Kontinuität vorherrscht. Da verändert sich nie wirklich was. Das ist dermaßen hochgradig vermachtet, zwischen verschiedenen Interessen austariert, dass kaum ein Präsident oder auch eine Bundeskanzlerin die Chance hat, da wirklich grundsätzlich was zu ändern. Auch der Parteienkonsens ist so groß wie nirgendwo sonst, also in der Außenpolitik eben. Also intern gibt es schon kaum Spielräume. Und die Gegenspieler, die Obama in der Außenpolitik hat, das sind ja sehr, sehr unterschiedliche, von Putin in Russland angefangen bis über Ahmadinejad in Iran, die haben ja auch nicht unbedingt ihre Politik ihrerseits geändert, sondern die haben allenfalls mal abgewartet, was da jetzt geschieht unter Obama. Und sprich, die Gestaltungsspielräume sind sehr gering, auch für den angeblich mächtigsten Mann der Welt. Und selbst wenn er wollte, no, he can't.
Eigentlich wahrscheinlich das, was in den nächsten Jahrzehnten eher bestimmen werden will, da frage ich jetzt mal einfach, ich habe den Artikel nicht gelesen, ihr habt einen zum Verhältnis zu China drin. Also wie werden da denn die Entwicklungslinien gesehen?
Gut, das sind einfach mächtige wirtschaftliche Konkurrenten inzwischen. China ist von der Wirtschaftsleistung schließt zunehmend auf, auch zu den USA. Deutschland hat es partiell schon überholt, sogar bei den Exporten. Und allein daraus resultiert natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation, zumal Chinas Außenwirtschaftspolitik erzkapitalistisch ist, sehr stark auf den Markt auch setzt. Allerdings auch die wirtschaftlichen Verflechtungen sind beider Seite ganz klar da. Ja. US-Konzerne machen Billigproduktion oder lassen billig produzieren in China. Und für chinesische Firmen sind die USA ein sehr, sehr wichtiger Absatzmarkt. Also da bei allem Gerede von der Konkurrenz, da ist auch sehr viel Kooperation und gegenseitige Abhängigkeit da. Und Abhängigkeit ist vor allen Dingen auch in Währungsfragen da. Ja. China ist einer der größten Gläubiger der USA. Und die USA werden den Teufel tun, speziell auch Obama hat das schon explizit gesagt, sich es mit China zu verscherzen, indem zum Beispiel allzu explizit auf Menschenrechtsfragen gepocht wird. Das ist auch ein bisschen eine Grundthese von dem Artikel, dass das ganze Gerede von dem großen Clash der beiden verbliebenen Weltmächte ein bisschen zu heiß gekocht wird. Die werden sich schon aus beiderseitigem Interesse immer wieder einigen in den zentralen Fragen.
Wenn ich die Daten richtig, glaube ich, im Kopf habe, ist jetzt der aktuelle Haushalt, Budgethaushalt der USA hat ein Defizit von bei 3,2 Billionen Dollar hat er ein Defizit von 1,6 Billionen. Also diese Anleihen müssen gezeichnet werden, also diese Verflechtung ist ja exorbitant. Ja. Also wenn China der größte Gläubiger der USA ist, also es besteht ein wechselseitiges Interesse einerseits an der Aufrechterhaltung beschissenste Arbeitsbedingungen in China und andererseits, dass auch die USA nicht über den, in Anführungszeichen, den Overstretch-Effekt zu schnell in einen Verlieren reinbekommt.
Ja, sicher. Die China hat kein Interesse daran, dass die USA völlig zu Boden gehen, auch und gerade wirtschaftlich nicht, weil dann kriegen sie auch ihre Kredite nicht mehr zurückbezahlt und sie verlieren eben einen wichtigen Absatzmarkt. Insofern sollte man genauer hingucken. Das ist eher im Detail, wo wirklich teilweise hart gerungen wird.
Gut, dann habt ihr, abweichend von deiner These zu Afrika, so Wartestellung oder so ein bisschen, also oder yes, we might.
Nun ja, die These des Autors ist, dass die Politik der USA gegenüber Afrika sehr unentschlossen ist. Also Obama hat ja auch angekündigt, ähnlich wie gegenüber Lateinamerika, dass man da einen neuen Weg gehen wolle, viel mehr Dialog und nicht so stark militärisch wie sein Vorgänger. Aber da folgt noch nicht wirklich Umsetzung. Also die ganze Entwicklungspolitik der USA wurde stark militarisiert in den letzten Jahren. Das hat sehr viel mit dem War on Terror zu tun. Auch und gerade in Afrika war das der Fall. Stichworte Somalia beispielsweise oder auch gegenüber dem Sudan. Es geht also gar nicht um klassische Entwicklungshilfe, sondern das ist immer auch verknüpft mit dem militärischen Engagement der USA. Und teilweise wird ja Entwicklungshilfe heute vom Pentagon bzw. der US-Armee durchgeführt und geplant. Also da hat auch eine Verschiebung der Zuständigkeiten innerhalb der USA, der US-Politik stattgefunden, weg von den zivilen Institutionen hin zu den militärischen. Klammer auf, dieser Trend ist aktuell auch in Deutschland beobachtbar. Das ist nichts spezifisch US-amerikanisches.
Nee, das ist in Europa ja genau das Gleiche. Also nicht nur Deutschland, auch Europa. Also da ist noch nicht ausgemacht, was jetzt das Dominante wirkt da drin. Aber ja.
Also wie gesagt, die ganze zivilgesellschaftliche Orientierung, die Obama durchaus in den Raum gestellt hat, die hat noch nicht wirklich stattgefunden. Und länger anhaltender Konfliktpunkt ist die Etablierung dieses AFRICOM, dieses afrikanischen Militärkommandos der US Army, das eben jetzt nicht mehr in Heidelberg, sondern eben in Afrika selber stationiert sein soll, was die afrikanischen Staaten gar nicht so gerne sehen, bis auf sehr wenige Ausnahmen. Da wird halt munter gestritten.
Mhm. Ihr habt dann Israel als einen Punkt drin. Da fällt mir, wenn wir jetzt von Afrika rübergehen, wäre natürlich jetzt nochmal Jemen. Also was auffällig ist jetzt, sagen wir mal, eine Intensivierung auch hier der militärischen Politik, sprich Unterstützung oder stärkere Kommandoaktionen in Bezug auf im Zuge der sogenannten Terrorjagd, was dann meist denn aber zu bestimmten Widersprüchen innerhalb dieser Länder selbst dann wiederum gehört. Ist das also da ist nichts groß, auch nur ansatzweise zu erkennen, dass sich da ändert, oder?
Du meinst die militärische Orientierung dieser Zusammenarbeit? Nee, wie gesagt,
ich meine jetzt zu Jemen.
Gerade im Jemen kam Obama natürlich ein bisschen unter Zugzwang durch diesen Anschlag da, diesen nicht stattgefundenen. Da ist er ja innenpolitisch total in die Defensive geraten. Also die Republikaner haben das als das Paradebeispiel dafür genommen, warum Obama außenpolitisch ein Weichei sei, dass er eben nicht hart genug durchgreife, dass er da im Jemen nicht mal kurz einen Prozess macht mit den Terrorlagern und so weiter und so fort. Er musste da quasi reagieren. Also ich sage das jetzt gar nicht entschuldigen, sondern einfach nur analysieren, durchaus kritisch analysieren, wie Außenpolitik funktioniert. Das ist immer eine Frage der Spielräume, die du hast. Und die sind für Obama gerade in der Jemen-Frage sehr klein geworden, weil er eben massiv durch Medien und Republikaner und rechte Demokraten unter Druck geraten ist. Und gut, sie haben jetzt immerhin, in Anführungszeichen, keinen offenen Krieg im Jemen ausgerufen, sondern sie machen halt Kommandoaktionen und versuchen auch, das jemenitische Militär einzubinden. Das ist ein bisschen low intensity im Vergleich zu Afghanistan, aber es ist natürlich, geht in dieselbe Richtung, ganz klar.
Ihr habt jetzt den ganzen Komplex Asien praktisch ausgeklammert, jetzt aus so einem Verhältnis zur Weltmacht. Also das heißt im Prinzip Iran, Irak, Afghanistan. Das sind natürlich, also ihr habt einen Artikel drinne von Michael Hahn zu immer auf der Kippe, das wechselhafte Verhältnis zu Israel. Kann man ja irgendwie nicht über die Machtkonstellationen im Nahen Osten oder im Mittleren Osten diskutieren eigentlich, also insbesondere auch das Verhältnis dann zum Iran. Tut das Michael Hahn ohne das?
Nein, mit dem Autor habe ich da auch darüber diskutiert, dass zum Beispiel die palästinensische Seite gar nicht in seinem Artikel groß auftaucht. Da hat er völlig zu Recht geantwortet, nein, bereits das Verhältnis zu Israel ist so komplex, dass 4 Seiten Artikel gerade mal ausreichen, um die allerwichtigsten Zusammenhänge aufzuzeigen. Es wäre überfrachtet gewesen, wenn man jetzt das wirklich sehr komplizierte Verhältnis der USA zum Nahen Osten in der gesamten Bandbreite auf 4 Seiten pressen will. Das endet dann in der Oberflächlichkeit. Was er gemacht hat, ist wirklich ein bisschen aufzuräumen mit dem Mythos, dass die USA unverbrüchlich an der Seite Israels stehen, egal was Israel macht. Das stimmt so gar nicht. Innerhalb der US-Außenpolitik gibt es 2 starke Strömungen, von denen die Israel-Lobby die angebliche nur eine ist. Die arabistische Strömung, die ist gar nicht so schwach und die hat ja auch unter bestimmten Präsidenten wie zum Beispiel Carter und jetzt durchaus auch Obama wieder an Gewicht gewonnen.
Also den Aspekt kriegt man in diesem Artikel. Jetzt frage ich dann doch noch mal ein bisschen nach. Dieses asiatische Verhältnis, Iran und so weiter, werde ich das nochmal aufgreifen? Sicherlich werde ich das irgendwo nochmal aufgreifen in diesem Jahr?
Sicher, wir haben ja ganz einen Themenschwerpunkt auch zum Iran gemacht im letzten Jahr und werden auch ein Interview im kommenden Heft haben, allerdings mehr zu den Protesten und der Demokratiebewegung im Iran selber. Was die konkrete US-Außenpolitik gegenüber dem Iran angeht, haben wir jetzt nichts konkret geplant. Das ist aber ein Thema, das man relativ häufig in anderen Zeitungen und Zeitschriften liest. Und wir haben uns in den letzten Jahren zunehmend ein bisschen darauf verlegt, eher mal Themen auch aufzugreifen, die gerade nicht total angesagt sind, weil wir können weder in Sachen der Aktualität mithalten, noch wollen wir das. Und diese Aufmerksamkeitsökonomie der Medien, die immer auf ein paar Brennpunkte oberflächlich starrt für 2-3 Monate und das dann wieder fallen lässt und erst, wenn es wieder brennt, irgendwo nochmal hinschaut, das wollen wir bewusst ein bisschen unterlaufen. Und wir sind ein bisschen antizyklisch mit unserer Themenwahl sozusagen.
Antizyklisch in der Themenwahl, 40 Jahre, was habt ihr vor? Ja. Habt ihr schon was oder seid ihr in der Planung? Fehlen da die oder sind die Ressourcen da limitiert?
Im November 1970 erschien die erste Ausgabe der damals Blätter des IC3W genannten Zeitschrift oder Lose Blattsammlung war das damals sogar noch. Hat sich unglaublich verändert.
Ja? Ja, hat sich. War es eine lose Blattsammlung?
Ja, das war geheftet.
Zusammengeheftet.
Also,
lose Blatt war
der Stand der Produktivkräfte Anfang der 70er Jahre.
Gab es noch Wachsmatrizenmaschinen und so weiter.
Ja, fürchterlich sah das Blatt aus früher. Ganz schlimm. Jedenfalls, wir wollen nicht ganz riesig auf die Pauke hauen, aber ein Fest wird es ganz gewiss geben. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Okay, also da werden wir dann noch einiges erwarten dürfen von euch. Wie gesagt, das Heft im sortierten Buchhandel, für euch ist es immer wichtig, Abos zu machen. Die kann man bekommen. Jetzt gibt es vielleicht am besten nochmal die Webseite, wo ihr...
Genau, www.iz3w.org. Da kann man auch alles bestellen oder E-Mails schreiben. Das geht alles direkt von der Webseite runter. Auf Rechnungen verschicken wir das, also kein postmoderner Schnickschnack wie PayPal oder so. Bislang jedenfalls nicht. Und ansonsten, der Jos Fritz hat es auf jeden Fall immer da, der Buchladen.
Hier in unserem Sendegebiet.
Genau.
In Freiburg. Aber vielleicht hören das ja auch irgendwo anders noch Interessenten da drin. Sag nochmal ganz zum Schluss, weil wir das jetzt, ich habe nur den Schwerpunkt gemacht. Weitere Themen im Heft.
Ja, wir haben einen Artikel über Kuba, wie sich nämlich der kubanische Sozialismus unter dem Fidel Castro-Nachfolger Raúl Castro verändert hat. Der Autor sagt, da gibt es gewisse Reformen, aber in der Generallinie wird sich nichts wirklich ändern. Wir haben einen Beitrag zu Guinea, wo ja ein Massaker stattgefunden hat im vergangenen Jahr mit vielen Toten und wo die Befürchtungen, die ganzen Afrika-Klischees, Gewalt, Diktatoren, Militärputsch und so weiter, alles da sich da ja bestätigt. Der Autor argumentiert, nein, es gibt jetzt auch Ansätze, dass diese Demokratiebewegung zunehmend an Einfluss gewinnt und das Massaker war sozusagen das letzte Aufgebot dieser Militärregierung. Mhm. Also er wertet das eher als Zeichen, dass das total eine Defensive ist, das Regime.
Ja. Das ist etwas, was gar nicht so sehr in die Aufmerksamkeitsökonomie rein oder nur Tage in die Aufmerksamkeitsökonomie.
Ja, genau. Also wenn so ein Massaker durch eine Militärregierung in einem Land wie Guinea stattfindet, dann ist das vielleicht höchstens 2-3 Tage.
Ja.
In den Tageszeitungen, da kommen eventuell 2 Monate später noch eine Kurzmeldung über einen Amnesty International Bericht zu dem Thema oder
genau.
Human Rights Watch und das war's dann.
Auch bei, leider bei Radio Dreieckland, muss ich dazu sagen. Ne?
Ja gut, sicher.
Wir als ehrenamtlich Arbeitende im Wesentlichen doch.
Ja, man kann auch nicht überall immer ganz genau hingucken, ganz klar.
Ja, ja. Und noch ein kleines Kaleidoskop, vielleicht aus der Kultur noch ein bisschen. Ihr habt, ich sehe, Antisemitismus, völkische Projektion und Rassismus, Tatortbesichtigung. Vielleicht das.
Genau, Tatortbesichtigung, das Wort Tatort sagte schon, es geht um die sonntägliche Krimiserie, wo der Autor sich die Darstellung schwarzer Menschen und Migrantinnen im Tatort annimmt. Also es gibt viele Tatorts, wo die nur so als Randgestalten auftauchen und mal mehr oder weniger zufällig da inszeniert werden. Teilweise ganz okay, teilweise sehr fragwürdig. Und es gibt aber natürlich auch ganze Folgen vom Tatort, wo es beispielsweise um afrikanische Menschenhändler geht oder um Schwarzarbeit oder Ausbeutung von Asylbewerbern. Das guckt sich der Autor aus einer postkolonialen Perspektive etwas genauer an und das ist ganz unterhaltsam. Man lernt dann noch eine Menge über verschiedene Tatortfolgen.
Gut, soweit unser Einblick in die März-April-Ausgabe, die 317. Ausgabe im 40. Ja, oder? Nee, noch im 40. Jahr, ja?
Ja, genau.
Im 40. Jahr der Blätter des IZ3Ws, die heute nur noch IZ3W heißen.
Ja.
Die Zeitschrift IZ3W. Christian Stock, ich bedanke mich für deinen Besuch.